Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah.
Mein Name ist Stefan Behrendt und ich bin der HR-Architekt mit Schwerpunkt Kommunikation und Führung.
Und mein Name ist Arthur Reich und ich brenne für Talent Acquisition und Employer Branding.
Einfach, klar, praxisnah heißt es auch bei den Recruiting Basics in unserer zweiten Staffel. Lieber Arthur, ich grüße dich und ich freue mich auf das, was kommt. Wir waren ja auch schon sehr, sehr fleißig in der 77-tägigen Pause. 77 Tage, keine Episode von Recruiting Basics. Wie hast denn du das ausgehalten?
Natürlich immer wieder die alten Folgen gehört. Ich höre mich ja so gerne selber reden.
Nein, ich glaube dir kein Wort.
Ja, das würden andere anders sagen, aber ich finde, so eine Pause hat richtig gut getan. Wir waren natürlich fleißig, haben mit weiteren Interviewgästen schon was aufgenommen. Das war wirklich cool. Sehr spannende Themen, die auf uns zukommen. Aber vor allem haben wir so ein bisschen die Zeit auch genutzt, um zu überlegen, ja, wie war es eigentlich letztes Jahr und was würden wir aus unserer Sicht vielleicht auch in der neuen Staffel ein bisschen anders machen wollen? Mehr Fokus, selber mehr Klarheit auch, klar, unsere Basics genau. Auch selber leben. Und mir persönlich hat das sehr gut getan, so ein bisschen zu reflektieren, was lief top, was hat vielleicht richtig gut funktioniert und was kam auch als Feedback an und wo kann man so ein bisschen nachschärfen. Feedback ist da sehr, sehr hilfreich und eine Sache hat mich da, wenn ich ehrlich bin, beschäftigt, weil das eigentlich eine Sache ist, womit wir auch angetreten sind, wenn wir uns einfach klar praxisnah und vor allem umsetzbar auch machen. Und viele haben uns das Feedback auch gegeben, dass das sehr, sehr positiv ist, dass es immer etwas ist, wo man was machen kann. Und eine Stimme kam auch zurück, die sagte, ja, ist schon gut, was ihr macht. Vielleicht ist der Fokus auf die Probleme manchmal zu groß und ein bisschen stärker auf, was sind potenzielle Lösungen. Das fand ich mega fair, das zu sagen. Und das hat mich in die Reflexion geschickt und gesagt, okay, da für die neue Staffel sollten wir uns da mehr vornehmen, in Lösungen zu denken und das Problem natürlich weiterhin benennen, weil es ist, denke ich, wichtig, aber auch zu sagen, was kann ich tun, um selber da rauszukommen.
Genau, das Feedback hat mich auch erreicht und mich hat das auch die Monate beschäftigt, wo wir nicht untätig waren. So haben wir es ja auch angekündigt in unserer letzten Folge in 2024, ne? Und haben auch gesagt, dass wir die Zeit sinnvoll nutzen werden und die Zeit kann man auch nur sinnvoll nutzen, wenn man nicht zu viele Themen auf der Agenda hat, die einen beschäftigen. Und deswegen konnten wir, glaube ich, auch ganz gut auch zusammen, also jeder für sich, Arthur, aber auch dann zusammen als Recruiting Basics, Basic Boys, wie wir hin und wieder auch schon genannt worden sind, was ich auch sehr, sehr charmant fand, da in die Reflexion reinzugehen. Und ich glaube, das macht dann auch einen nachhaltigen Podcast aus, ne? Also jetzt wissen die ZuhörerInnen und du weißt es sowieso, dass ich auch noch andere Podcasts habe und die auch gut funktionieren, eben weil wir ein Thema haben insgesamt, was sehr viel Substanz hat. Und natürlich haben wir immer erst nur unsere Perspektive und deswegen ist dieses, was du mit dem Feedback angesprochen hast, so von enormer Bedeutung, ne? Auch uns zu sagen, hey, und wenn es auch nur eine Stimme ist, die vielleicht kritisch einzuordnen ist, neben den ganzen positiven auch Schulterklopfern, endlich mal zwei, die es auf den Punkt bringen, die es erkannt haben, dass man sich nicht auf diese ganzen fancy Trends stürzen muss, sondern hey, Grundlagen, Basics, ne? Deine Recruiting-Philosophie, Arthur, ne? Sei nicht fancy, sondern sei basic. Und das haben wir uns zu Herzen genommen und dann auch, ich habe tatsächlich die ein oder andere Episode dann auch mir nochmal angehört. Und dann bist du ja in so einem Fahrwasser und denkst dir, ja, da wird schon sehr klar das Problem identifiziert. Und jetzt haben wir uns auf die Fahne geschrieben für die nächsten 42 Episoden, denn so viele hatten wir in der ersten Staffel und so viele nehmen wir uns für die zweite Staffel vor. Und daran könnt ihr uns dann auch alle gerne messen. Ja? Tue, was du sagst und sage, was du tust. Und da wollen wir mehr in die Lösungen nochmal verstärkt reingehen, aber immer mit der klaren Blickrichtung, einfach, klar, praxisnah. Und das wird uns auch nicht immer bei allem gelingen, das ist auch nicht schlimm, aber es setzt dann zumindest mal die Handlung in den Gang. Und das ist ja auch das, ich glaube, Arthur, was du auch immer mal wieder auch zu mir gesagt hast, ey Stefan, wir haben da eine richtige Bewegung gestartet mit unseren Basics. Da ist richtig ein Movement drin. Das müssen wir jetzt fortführen.
Das auch sehr stark und ich denke auch uns wird Fokus und vor allem auch selber der Fokus auf die eigenen 3+1 Basics dazu führen, dass wir euch HörerInnen da draußen noch mehr an die Hand geben können, was ihr tatsächlich tun könnt pro Basic. Und das ist das, was wir uns vorgenommen haben für dieses Jahr in 42 Folgen. Weshalb wir heute auch so ein kleines bisschen starten wollen und nochmal diese 4 Grundlagen, die einen so ungemein vom Markt abheben können, auch einmal zumindest durchzugehen, um die Basis zu schaffen für was auf uns zukommt. Ja. Was heißt das eigentlich? Was sind die einzelnen Basics und warum sind sie relevant? Und du hast es ganz, ganz klar gesagt. Meine Philosophie ist, sei nicht fancy, sei basic, kümmere dich um den eigenen Hof, kehre den, mach den sauber. Und wenn der sauber ist, dann packt ja auch spannende andere Sachen mit drauf. Aber ohne die Grundlagen wirst du immer Herausforderungen haben, die nicht notwendig sind.
Ja, und das muss, glaube ich, auch nochmal ganz klar unterstrichen werden. Und wir sind jetzt im Jahr 2025 angekommen, als wir diesen Podcast zumindest mal gedanklich für uns beide vorstrukturiert haben und wir diese Idee geboren haben, war es Ende 23. Und was man tatsächlich sagen kann, ist, dass diese 3+1 Basics oder auch 4 Grundlagen, die sind nahezu zeitlos. Und wenn wir uns anschauen, was es da draußen wieder für Trends 2025 gibt, wir haben uns da auch in unserer Recap-Folge Ende Dezember 24 auch nochmal zu ausgelassen. Das ist ja alles nichts Falsches und die Menschen, die diese Artikel schreiben, sind auch alle keine Blödköpfe oder haben keine Ahnung. Darum geht's überhaupt gar nicht. Nur ist es so, du hast es gesagt, in dem Moment, wo diese 3+1 Basics nicht gesetzt sind, wie so ein Fundament oder wie so Säulen, dann kann man sich den ganzen fancy Kram on top wirklich in die Haare schmieren, weil es fällt nicht auf den Acker oder auf den Nährboden, dass es dann wirklich auch dir was bringt. Und deswegen wollen wir das nochmal schärfen und starten dann auch damit. Arthur, wie ist denn im März 2025 dein Blick auf das Recruiting-Geschehen bei uns in der Dachregion?
Also zumindest, was ich aus meinem Netzwerk, aus dem Freundes- und Bekanntenkreis auch mitbekommen, wenn man sich irgendwie bewirbt auf dem Markt, dann ist es größtenteils ein Erlebnis, was deutlich verbesserungswürdig ist. Da sind viele Unklarheiten und man stürzt sich nahezu ins Ungewisse, was auf einen zukommt. Und das, egal wo man sich bewirbt, stellt man fest, es gibt einige wenige Firmen, die haben es wirklich verstanden. Und das sind auch diejenigen, wo dann die Personen sagen, boah, das war richtig cool. Aber das Verrückte daran ist, es war nicht richtig cool, weil das, was sie tun, zwangsläufig so unglaublich fancy ist, sondern weil es der ganze Rest einfach nicht hinkriegt. Das ist so das, was so ein bisschen schwierig daran ist. Und da frage ich mich einfach, warum? Weil diese Grundlagen sind tatsächlich gar nicht so schwer. Und wenn man sich darauf fokussiert, kann man sich so easy abheben von allen anderen. Und das, finde ich, ist doch erstrebenswert. Weil, ich kann nicht nachvollziehen, warum man gewisse Dinge nicht tut. Aber lass uns darüber sprechen, was man tun sollte. Ja.
Voll, bevor wir wieder zu sehr in Problemen denken, aber ich meine, die Frage war ja auch bewusst so gestellt und wir haben ja auch Feedback bekommen oder wir haben ja auch aufgerufen dazu, uns Beispiele zu geben, wo es denn wirklich gut läuft, weil diese Beispiele, das ist ja das Schöne, die gibt es ja und an denen kann man sich orientieren und das haben ja auch wir gemacht, ne? Da haben wir auch mit Finja und Ria einen tollen Podcast gemacht. Ganz ehrlich, es ist alles machbar. Es ist keine viel zitierte Raketenphysik. Aber lass uns da mal mit starten, mit unseren Basics, mit deinen Basics. Was ist so das Erste? Was ist dieser +1 für dich, Arthur?
Tatsächlich nicht mal in eine Rangordnung stellen, sondern ich mag es ja einmal kurz benennen, Stefan, und dann würde ich vielleicht mal darauf eingehen, was das ist. Und für mich sind die 3+1 Basics einfach Klarheit, Commitment,
ja, Struktur, genauso.
Transparenz. Ja, das ist als große Schlagworte mal genannt, die einem einfach helfen und da nochmal den Schuh von aus angezogen, wie läuft es normalerweise ab? Man bewirbt sich irgendwo, dann ist da erstmal Stille. Ja, es ist unklar, was passiert als nächstes, wie ist denn die genaue Timeline, wer ist involviert, was kommt im Interview auf mich zu, gibt es eine Absage mit Begründung, gibt es überhaupt eine Absage, werde ich geghostet? Und es liegt über all dem der dunkle Mantel der Intransparenz. Also man weiß eigentlich an für sich sehr, sehr häufig gar nicht, was passiert mit mir. Wenn ich das jetzt so sage und das mal umdrehe, ist ja die Frage, wie leicht ist es da bitte, sich vom Standard, der da draußen herrscht, durch simple Themen abzuheben. Ja. Und wir können starten, wo du gerade am meisten das Herz für hast, für bei welchem Basic, oder können wir sicherlich drauf individuell eingehen, aber das ist für mich so der Grundzustand. Wer sich mal beworben hat, der fühlt das ja sehr stark. Und lass uns mal da hingehen und sagen, was kann man denn anders machen?
Also wenn ich diese 4 Begrifflichkeiten nehme und jetzt was anderes sagen würde, als dass mir Klarheit nicht am meisten gefällt, dann läuft irgendetwas schief, ne? Wenn der eigene, den anderen Podcast, den ich alleine mache, ja klar heißt und ich sozusagen das, was wir hier mit dem Recruiting zusammen machen, in so einer Focus Area, ja so ein Stück weit auch im HR auch sehe, ne? Also deswegen müssen wir natürlich mit dem Thema Klarheit anfangen. Und das hat natürlich viele Perspektiven.
Ich glaube, im Kern, aber welche der allerwichtigste Schritt, was ab? Klarheit angeht, ist den eigenen Recruiting-Prozess entweder als Recruiterin, aber hoffentlich auch als ganze Recruiting-Organisation sehr genau zu kennen. Das heißt, was passiert als erstes und was passiert als letztes und was passiert dazwischen? Grundsätzlich gesprochen geht es irgendwie darum, ich den Prozess einmal aufstelle, ganz simpel. Es muss eine Auftragsklärung stattfinden, also was genau wird gesucht. Die Stelle wird auf irgendeine Art und Weise gepostet oder es werden KandidatInnen generiert, die werden vorselektiert. Es gibt Interviews, es gibt eine Angebotsphase. Der Vertrag geht raus und irgendwann kommt der Start. Das ist für mich, glaube ich, global, galaktisch betrachtet, auf der ganzen Welt der grundsätzliche Ablauf, egal wie schnell oder langsam er von sich geht. Das ist erstmal keine Raketenwissenschaft und das läuft auch von alleine so ab, ob man was dafür tut oder nicht, wenn man ehrlich ist. Was Klarheit schafft, ist die Kontrolle über den Prozess. Was meine ich damit? Pro Schritt gibt es ja eine gewisse Durchlaufzeit, die etwas dauert intern. Von der Auftragsklärung bis zum Posting können x Tage vergehen, welche es auch sein mögen. Nehmen wir mal 3 Tage. Und das ist einfach so, weil die internen Prozesse vielleicht irgendwelche Freigaben haben oder man hat andere Themen auf dem Tisch. Aber das zu definieren pro Schritt, wie lange dauert es eigentlich, dass es etwas durchläuft und dass wir den nächsten Schritt erreichen, schafft die Situation, dass man sehr, sehr klar darüber reden kann, was auf einen zukommt. Und vor allem, welche Konsequenzen eine Verzögerung bedeuten kann. Und wenn man das als Recruiterin, als Recruiting-Organisation sich dafür mal die Zeit nimmt, 2, 3 Schritte zurückgeht, den Prozess für sich aufmalt und dann darüber spricht, welche Faktoren bedingen die Durchlaufzeit und was können wir tun, um A, es eventuell zu verkürzen oder es hinzunehmen, dass es so ist, um danach rauszugehen und zu sagen, liebe Kolleginnen, weil es geht erstmal um intern, das ist unser Recruiting-Prozess, das sind die Durchlaufzeiten pro Schritt, die ihr erwarten könnt. Und wir als Recruiting-Organisation, wir kennen uns damit am allerbesten aus und wir führen euch durch. So viel Prozesskontrolle, sagt das immer salopp,
ja.
Jeder und jede gute Recruiterin da draußen muss nachts geweckt werden, zur Stelle XY gefragt werden, was ist hier der nächste Schritt und was für Konsequenzen hätte es, wenn wir das nicht machen? Und die Antwort muss sofort fließen, weil man einfach den eigenen Prozess aus dem FF kennt. Ich hoffe, niemand wird nachts geweckt für einen Recruiting-Prozess, aber das Prinzip ist verstanden. Ja.
Aber Ich glaube, das macht es dann auch aus, Arthur, das mit genau solchen Beispielen dann auch mal bildlich zu hinterlegen, ne? Weil wenn wir jetzt irgendwo in Organisationen reingehen und sagen, Prozesskontrolle, Klarheit ist das A und O, sagt dir jeder, klar, das ist vollkommen logisch. Also hatte ich ja auch schon im Studium und so, ne? Also so ganz allgemein. Also das sind ja jetzt alles keine Begrifflichkeiten und Themenfelder, die Arthur da auch gerade beschrieben hat, die ich übrigens doppelt und dreifach unterstreiche, weil ich es auch nie anders kennengelernt habe, wenn es wirklich gut sein soll, dann am Ende des Tages. Aber genau daran hapert's dann, weil die Leute beziehungsweise die Recruiting-Organisation, egal in welcher Größe, eben genau diese Klarheit für sich im allerersten Schritt nicht haben. Und wenn du dann da draußen bist, und wir haben das in allen Episoden nahezu immer als Quintessenz mit rausgezogen, dass Recruiting Teamsport ist. Wir machen das ja nicht als Selbstzweck für uns in der Recruiting-Organisation, nur damit wir was zu tun haben, sondern wir wollen ja die Organisation voranbringen. Deswegen sind wir immer in Abhängigkeiten und Verbindlichkeiten mit anderen unterwegs. Das gehört zum Spiel einfach verdammte Axt dazu, auch wenn es manchmal anstrengend ist. Aber wenn wir schon im Kern unsere eigenen Themen nicht im Griff haben, dann kann das auch sozusagen in der Überzeugungskraft gegenüber Fachbereichen nicht final funktionieren. Da fehlt dann einfach genau dieses Level an Verständnis, was wir brauchen. Und ist das bildlich zu machen mit morgens um 3? Also wenn du mich morgens um 3 wächst, dann würde ich dir wahrscheinlich erstmal eine Schelle verteilen, was du eigentlich für ein Problem hast. Ja, aber dann im nächsten Moment kurz sich sammeln und sagen, ah, okay, ja, bei der Position, ja, da stehen wir gerade in dem, da kommt jetzt als nächstes das, weil ich es mir vorher einmal, und das ist ein kleiner Trick, sich das einmal irgendwo aufzumalen. Und das kannst du jetzt, du kannst es visuell so gestalten, wie du möchtest, aber ich stelle mich dann meistens an ein Whiteboard und mal das eben einmal drauf. So, mache ich ein Foto davon, wisch wieder weg, mach den nächsten Prozess. Das alleine hilft schon, um sich selber als Recruiter gedanklich zu strukturieren, weil wer soll es denn sonst im Griff haben? Also was habe ich denn sonst für eine Daseinsberechtigung, also, wenn ich nicht diesen Prozess im Griff habe?
In jedem anderen Bereich wird das bis zu einem gewissen Grad verlangt. Und es ist sehr wichtig, das selber zu verstehen, auch dahinter zu stehen, auch wenn manche Themen sich dann länger anfühlen, weil interne Prozesse manchmal sind, wie sie sind. Trotzdem dann zu sagen, auch ich fühle, dass das gerne schneller gehen sollte. Es geht aber nicht. Wir sind eben so aufgestellt und wir haben das gut geprüft und irgendwelche Schleifen oder um die Ecke arbeiten funktioniert nicht. Das kommt uns hinten raus so und so wieder entgegen. Also so viel Aussagekraft zum eigenen Prozess zu haben, schafft einfach sehr, sehr viel Sicherheit. Und wir schwappen damit schon sehr, sehr stark in den nächsten Basic rein. Und das ist für mich Commitment. Weil wenn du deinen Prozess so klar im Griff hast, kannst du bei allen relevanten Stakeholdern, die in diesem Teamsport involviert sind, Stefan, wie du es gesagt hast, einfach Verbindlichkeit schaffen für das, was sie vorhat, nämlich eine Stelle zu besetzen. Und da ist das Ende bereits am Anfang im Blick zu haben, der große Trick, den man angehen kann. Denn mit dieser Prozesskontrolle kann man sagen, hey, lieber Fachbereich, du willst eine Stelle besetzen und dort nicht zu fragen, wann soll denn die Stelle besetzt sein, sondern die Frage zu stellen, ab wann tut's dir eigentlich weh, dass diese Stelle unbesetzt ist? Das heißt, bitte sag mir nicht ASAP, gestern oder sonstiges, sondern überleg dir jetzt mal ernsthaft, wer macht diesen Job aktuell? Wer macht die Aufgaben davon? Wer betreut die Projekte? Wie lange kann das noch so gehen? Und wie viel Umsatz bleibt dir eigentlich liegen, weil diese Position unbesetzt ist? Und dann fängt dein Gegenüber ernsthaft drüber nachzudenken, okay, ASAP hilft nicht, ist ja total unrealistisch. ASAP haben wir noch nie geschafft. Wie lange halte ich das noch aus? Und dann kommt da ein Datum X raus, was strategischer Natur ist. Und das kann manchmal auch sehr, sehr zeitnah sein und sagen, ja, ich brauche es eigentlich wirklich, wenn ich ehrlich bin, nächste Woche. Aber aushalten kann ich das Ganze noch bis zum 1.7. Ab dann wird's wirklich kritisch, weil ab 1.9. kommen die und die großen Projekte auf mich zu. Wenn ich dann immer noch niemanden habe, dann wird's langsam schwierig. Dann muss ich die entweder absagen oder selber machen oder das Team übernimmt. Das wird dann schnell überfordert sein. Und so kommt man in eine realistische Besprechung von, was brauche ich wirklich? Der Fachbereich fühlt sich gesehen, gehört. Und wenn du dann mit deiner Prozessverständnis sagst, ja, pass auf, wenn wir uns das von hinten zurückrechnen, du willst zum 1.7. in Start, so und so lange ist die Kündigungsfrist normalerweise in dieser Berufsgruppe. Das heißt, wir müssten eigentlich fertig sein Ende Mai. Mach mal ein Beispiel, damit jemand zum 1.7. starten kann. Ein Monat zum Monatsende ist die Kündigungsfrist. Wir brauchen dann noch knapp 2 Wochen, um den Vertrag unterschrieben zurückzubekommen. Eine Woche davon ist auch ein bisschen verhandeln, miteinander reden. Dann sind wir schon irgendwie Mitte, Anfang Mai. Die Interviews müssen dann abgeschlossen sein. Ende April, Anfang Mai. Den Income an Kandidaten brauchen wir dann mindestens 2 Wochen davor. Das heißt Mitte April. Für diese Stelle bin ich mir ziemlich sicher, dass wir etwa 30 Tage brauchen, um relevante Profile zu bekommen. Dann bist du schon Mitte März. Und um das vorzubereiten, schau her, brauche ich knapp 2-3 Tage, um das hier richtig aufzusetzen. Und damit sind wir am 17.3. Hallo, heute ist der 17.3. Gut, dass wir miteinander reden. Wenn du aber plötzlich feststellst, eigentlich bist du Mitte Februar, dann kannst du ganz viele Dinge machen. Du kannst sagen, hey, lieber Fachbereich, ich höre dich, dein Plan ist auch so. Hier sind Möglichkeiten, da können wir einen Prozess tweaken. Aber sehr wahrscheinlich sollte sich darauf einstellen, dass der 1.7. vielleicht schwierig wird. Was können wir tun, um schneller zu sein? A, B, C. Oder die Berufsgruppe hat vielleicht doch eine längere Kündigungsfrist. Das heißt, du solltest irgendwie anders Ressourcen akquirieren für dein Projekt, weil ein Start sehe ich realistisch erst möglich zum 1.9. oder was auch immer. Und das schafft so viel Verständnis auf der Gegenseite, weil die ja im Zweifel gar keine Ahnung haben, wie schnell oder langsam ein Recruiting-Prozess ablaufen kann. Und dann sind sie auch bereit, nee, pass auf, dann nehme ich mir Zeit im Kalender, dass wenn gute Leute reinkommen, spreche ich sofort mit denen und ich sehe zu, dass dann auch die Leute, die in der zweiten Runde sprechen, zeitnah Zeit haben. Ich schaffe das Commitment, weil die ja auch ein Problem haben, was gelöst werden muss. Und über diese sehr, sehr transparente Herangehensweise an, was ist eigentlich dein Problem in der Rolle, wie lange schaffst du es ohne eine Besetzung, das zu matchen auf den eigenen Prozess, schafft Commitment zu dem, was auch realistisch möglich ist. Und dann ist es die Aufgabe eines Recruiters, einer Recruiterin oder einer ganzen Recruiting-Organisation zu sagen, wenn wir zusammen das gut durchplanen und alles nach Plan läuft, dann schaffen wir das. Wenn nicht und du vielleicht zu lange brauchst für Feedback oder dann doch keine Zeit hast für Interviews, dann kann ich dir den 1.7. nicht garantieren. Das sage ich dir heute und jetzt. Deshalb, weil es hinten raus ganz salopp formuliert, dann nicht mehr mein Problem ist. Wenn du dafür dich die Prio nimmst, dann war es dir nicht wichtig genug. Wenn du dann länger brauchst und die Kandidatinnen abspringen oder, dann genau. War es deine eigene Entscheidung. Ich werde dich daran erinnern, aber ich sag's dir jetzt schon, weil es mir wichtig ist, weil ohne dich wird es nicht klappen. Ich brauche deine Verbindlichkeit. Lass uns loslegen.
Und weißt du, was das wirklich Coole ist und auch die Good News da dran, weil viele RecruiterInnen sich ja auch immer darüber beschweren und das Problem bei den Fachbereichen sehen, ich kriege kein Feedback, du hast es gerade genannt, ne? Und ich kriege keine Zeiten in den Kalender und so. Führungskräfte, wenn man ihnen genauso unter die Augen tritt und dieses Commitment einfordert und das auch wirklich substanziell, so wie du es jetzt gemacht hast, manifestieren kann, in dem Moment sind die auf einmal Feuer und Flamme, weil die merken, dass du verstanden hast, dass die natürlich dann ein Problem haben. Wir brauchen eine neue Ressource, wir brauchen jemanden, der diese Themen macht, ansonsten fliegt mir mein Team vielleicht auseinander, ne? Und die ganzen Konsequenzen, die daraus fliegen. Das hilft enorm, jeder Führungskraft, und da spreche ich jetzt auch, also ich bin ja in der Twitter-Rolle, wenn du so willst, ne? Also ich bin Recruiter auf der einen Seite, aber auch Führungskraft im HR. Und ich kann nur sagen, wenn man mit diesen Ideen und die sehr klar formuliert, da haben wir auch schon wieder so eine Interdependenz zwischen diesen einzelnen Basics, die kann man halt nicht trennscharf voneinander machen, ne? Das funktioniert halt auch nicht, sondern die ragen teilweise etwas weiter und manchmal weniger weit ineinander rein und bedingen sich auch gegenseitig. Diese Klarheit reinzubringen, erzeugt dann auch irgendwann eine enorme Sogwirkung bei den Führungskräften, ne? Also in dem zweiten und dritten Schritt. Wir sind jetzt noch bei den Basics und bei dem ersten Schritt, aber alleine schon dieses as soon as possible, ASAP, wie du es genannt hast, ist keine klare Antwort auf, wann tut es dir weh? As soon as possible. So, das siehst du anders als ich. Und da muss man dann nachfassen und sagen, ja, was meinst du damit jetzt genau? Heißt das jetzt, wenn morgen die Person nicht da ist, dass dir hier alles auseinanderfliegt? Ja, nee, so schlimm habe ich es ja nicht gemeint. War ja auch nur ein Spaß, ne? Dann kommen halt diese Floskeln wieder raus. So kenne ich es zumindest. Und dann bist du mit den Leuten nahezu auf Augenhöhe in der Diskussion und erzeugst halt auch dieses Commitment dann. Ne, mir fehlt immer das deutsche Wort dafür. Ich weiß gar nicht, was das ist. Verbindlichkeit oder sowas.
Und auch andersrum, um da es auch nochmal zu checken. Ja. Es gibt Situationen, da ist ASAP tatsächlich wahr. Und da ist es ASAP. Dann ist es wirklich so, man braucht das am besten morgen. Und dann arbeitet man aber auch anders zusammen und sagen, schau her, das ist unsere Durchlaufzeit für den Prozess. Die kann ich nicht bearbeiten, die kann ich nicht ändern, weil ich kann die Leute weder zaubern noch backen. Das heißt, du musst mit deinen eigenen Stakeholdern, wer auch immer Druck auf dich auslöst für diese Rolle, weil da steckt ja irgendeine Arbeit hinter, die dich erfolgreich macht als Abteilung oder Gruppe oder Team. Mit denen musst du realistisch planen und sagen, das ist das frühestmögliche, was wir schaffen können, wenn alles perfekt läuft. Wir sollten eher noch eine Karenzzeit von x Tagen, Wochen einplanen, weil erst dann wird jemand starten, dann gibt's das Onboarding. Dann gibt's noch ein bisschen Zeit, die die Person auch braucht, um in die Rolle richtig reinzustarten. Das sind alles Sachen. Auch das ist eine strategische Diskussion zur Besetzung und hilft deinem Gegenüber, richtig gut zu planen. Ja. Und Commitment und Klarheit sind für mich das A und O, um einen guten Prozess aufzusetzen. Was aus meiner Sicht auch ein stark unterschätztes Basic ist, Stefan, ist das Thema Struktur. Was meinen wir damit? Struktur, wenn man sich so ein bisschen die Landschaft anschaut, was passiert mit einem eigentlich, wenn man erst im Prozess drin ist als Kandidatin? Wie ist das Auswahlverfahren? Wie sind die Interviews? Was für Fragen gibt's eigentlich da draußen? Dann herrscht im Markt viel gefährliches Viertelwissen. Es ist nicht mal Halbwissen. Ja, also, weil gewisse Dinge schon immer so gemacht wurden. Es gibt die verrücktesten Mythen da draußen, was du in Interviews zu tun hast und die wirrsten Praktiken, die es da so gibt. Und da so ein bisschen echtes Wissen oder sogar wissenschaftliche Herangehensweisen reinzubringen, kann ja nur von Vorteil sein.
Ja, Wissenschaft, das Wort Wissenschaft an sich, ich bin ja so ein kleiner Wortbedeutungsnerd an der einen oder anderen Stelle, ne? Wissenschaft, so, es schafft Wissen. Man muss da nicht immer dahinter stehen, wenn man irgendwo was sich Wissen aneignet, aber du sagst es richtig, andersherum gesprochen, sind so viele, also ich weiß gar nicht, ob es mehr Mythen im Recruiting oder im HR gibt. Ne? Da geben sich diese Disziplinen, die ja irgendwie auch zusammengehören, die geben sich da gegenüber anderen Disziplinen in einer Organisation einfach die Klinke in die Hand. Das kommt auch so ein bisschen daher, das ist natürlich auch historisch gewachsen in den letzten Jahrzehnten, tatsächlich, dass ja jeder HR oder auch jeder Recruiting kann im Vergleich auch zu anderen Funktionalitäten, die wir so haben, wie Vertrieb oder Marketing oder noch Financials oder sowas. Ne? Recruiting kann ja irgendwie jeder. Gespräche führen kann ja irgendwie jeder. Und da mal den Punkt vielleicht auch hier zum Auftakt in die zweite Staffel zu setzen von Recruiting Basics. Nein, Ende der Durchsage, ja? Nein, es muss auch nicht jeder können. Das ist ein Interview zu führen, so wie wir beide das Verständnis aufgebaut haben. Und wir sind damit auch lange nicht alleine. Die Stimmen sind nur teilweise zu leise. So wie wir das meinen, sind das nicht mal eben einfach nur irgendwelche Gespräche. Natürlich, und das macht es halt schwierig, kann es dann auch in der Organisation funktionieren, dass diese Person einen guten Job macht. Das ist nicht ausgeschlossen. Nur ist die Wahrscheinlichkeit, mit Struktur dran zu gehen, deutlich, deutlich höher und nachhaltiger, dass es mit diesen Personen funktioniert und dass wir nicht nach ein paar Wochen feststellen, so wie es oft der Fall ist beim Thema Frühfluktuation, oh, ja nee, aber das können wir dir nicht bieten. Ja nee, da haben wir ja gar nicht drüber gesprochen und so. Ne? Und deswegen ist dieses Strukturthema, bin ich genau bei dir, das ist so unterschätzt Aber wir wissen, um da den Bogen wieder zur Wissenschaft zu bringen, wir wissen halt, dass ein strukturiertes Auswahlverfahren die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wir passgenau besetzen. Und darum geht's am Ende des Tages im Recruiting, ja, dass wir Eignung, Passung bauen und absolut nicht, dass wir einfach nur irgendwelche Gespräche führen. Und
zumindest
führen.
Alle da draußen in Schutz zu nehmen, die das auch so gar nicht anders kennen. Ich finde es auch sehr menschlich, weil man traut da häufig da sein Bauchgefühl oder Intuition, Chemie, Nasenfaktor, you name it, weil man es gar nicht anders kennt. Auch gerade als Entscheidungsträger ist es etwas, wo man sich häufig drauf verlässt. Das wird mal mehr, mal weniger offen kommuniziert, dass der Bauch da wichtig ist, wenn man so guter Menschen oder eine gute Menschenkennerin ist. Das finde ich gar nicht schlimm. Es ist absolut menschlich, denn es ist der absolut leichtest mögliche Weg. So. Der ist bequem und das ist erstmal absolut in Ordnung.
Bequem.
Wenn man aber eine kritische Rolle zu besetzen hat, wo jemand erfolgreich denn sein soll, kann man sich ja schon überlegen, ist das, was ich da tue, wirklich objektiv? Und vor allem ist es valide, also verlässlich und gültig. Also das, was ich da sehe, spiegelt das die Person dann auch in der Rolle wider? Und da kann man ein bisschen besser agieren. Wie möchte ich zumindest kurz anschneiden gerade und dass man da weiter gucken kann, wie es gehen kann. Man kann die Themen der Anforderungsanalyse für sich nutzen. Und da speziell eine Technik, das ist die Critical Incident Technik.
Ja.
Schnappt euch mal eure Hiring ManagerInnen und sprecht über eine erfolgskritische Situation in der Rolle, die eine Stelleninhaberin mal erfolgreich und eine andere Person mal weniger erfolgreich gelöst hat. Es klingt jetzt erstmal kompliziert, in leichten Worten. Schau dir an, diese Rolle, was für kritische Situationen muss die lösen und wie haben sich erfolgreiche Menschen verhalten, als sie es gelöst haben, und wie haben sich weniger erfolgreiche Menschen verhalten, als sie es nicht lösen konnten. Warum ist das so relevant? Weil du ganz plötzlich nicht mehr über Jahre an Erfahrung, über irgendwelche Methoden und Tools oder sonstiges sprichst, sondern um tatsächlich Verhalten und Kompetenz mit den relevanten Anforderungen in diesen kritischen Situationen, die den Erfolg ausgemacht haben. Und diese Situation, die du rausarbeitest, können dann dir zeigen, welche Kompetenzen sind wirklich relevant für die Rolle. Du kannst super attraktive Stellenanzeigen daraus generieren, weil du nach außen hin auch die relevanten Themen direkt benennen kannst. Und du kannst daraus ein kompetenzbasiertes Auswahlverfahren erstellen. Kompetenzbasiert heißt auf die Kompetenzen ausgerichtet, die du für diese Rolle als relevant hast. Du siehst das Gleiche mit den Fragen, die du stellst. Plötzlich sind die hochrelevant, haben einen echten Anforderungsbezug, um den Begriff mal zu wählen, und sind nicht nur irgendwelche magischen Stärken-Schwächen-Fragen, die eigentlich gar nichts aussagen, sondern wirklich dich dahin führen zu verstehen, hat der Mensch in der Vergangenheit sich so verhalten, wie es für diese erfolgreiche Lösung der Situation notwendig wäre? Ja oder nein? Weil vergangenes Verhalten eine recht gute Vorhersage darüber trifft, ob zukünftiges Verhalten ähnlich ist. Und ich würde das gerne noch abschließen. Und letzter Punkt, wenn du das so aufsetzt, kannst du auch ernsthaft Scorecards aufsetzen. Das heißt, eine objektive, klare Bewertungskriteriumsstruktur, die dir auch sagt, wie gut war die Antwort, die ich höre. Da geht es gar nicht darum, dass man eine perfekte Antwort ausmacht und sagt, so, das ist das Einzige, was zählt. Aber wenn du weißt, was du mit deiner Frage erreichen willst, salopp formuliert, ich habe das schon oft gesagt, eine Frage ist nur so gut wie die Antwort, die du erwartest, dann kannst du nämlich objektiv bewerten, unterschiedliche Menschen sitzen vor dir, geben unterschiedliche Antworten, aber wenn die Punkte tendenziell erwähnt sind, dann kannst du objektiv sagen, war erwähnt, war nicht erwähnt, um dann im Nachgang zu sagen, die kann ich tatsächlich miteinander vergleichen.
Voll. Und ich wollte dir da auch gerade gar nicht ins Wort grätschen, aber da ist ein Gedankengang bei mir schon wieder reingeschossen, den ich jetzt parallel mal eben suchen muss. Aber diese subjektiven Verzerrungen, von denen du ja auch gesprochen hast, ne? Also so nach dem Motto, die Antworten im Vorfeld auch schon zu wissen, damit bin ich vielen anderen im Markt schon eine Silbe voraus, weil ansonsten, weil ich habe mich dann mit mir selber auch schon beschäftigt, weil wir haben, und dazu haben wir in der ersten Staffel auch eine, wie ich finde, sehr interessante, sehr spannende Grundlagenfolge zum Thema Biases beziehungsweise Verzerrungen gemacht und vielleicht nochmal in der Quintessenz, wir Menschen unterliegen sogenannten Biases, Verzerrungen und es gibt 190 verschiedene. Wir haben in unserer Episode damals, glaube ich, 3, 4 relativ bekannte, die man so kennt, mal rausgenommen, exemplarisch. Auf die will ich jetzt nicht großartig eingehen. Wir verlinken euch quasi die Episode in unseren Shownotes. Könnt ihr nochmal reinhorchen. Super, super spannend. Sind wir auch nicht die Einzigen, die darauf abzielen. Aber wir können diese Subjektivität, können wir ein Stück weit zumindest mit diesen Ideen, die Arthur gerade genannt hat, oder mit diesen klaren Schritten, können wir rausfiltern, ganz automatisch, und treffen ganz automatisch tatsächlich bessere Einstellungsentscheidungen, ja, weil wir halt die Fragen kontextbezogen, offen, aber mit einem klaren Anforderungsbezug bauen. Und dann sind wir auch weg von Stärken-Schwächen-Fragen, dann sind wir weg von, wo siehst du dich in 5 Jahren? Auf deinem Stuhl, du Trottel, so ungefähr, ne, kommt dann als Antwort von irgendwelchen Karriereberatern. Und wir sind auch dann weg, wenn wir so vorbereitet sind. Es ist eine Form von Professionalität. Und vielleicht mal ein Mythos auch rauszunehmen, der dann immer mal wieder kommt, auch wenn ich bei mir in der Praxis unterwegs bin. Ja, aber das dauert doch auch alles viel zu lange und da haben die KandidatInnen doch keinen Bock drauf und sowas. Und dann sag ich, schon mal ausprobiert, das ist das Erste. Nee, haben wir noch nicht. So, dann kannst du dir eine Meinung erlauben, aber das ist einfach nur anekdotisch. Probier's mal aus, dann können wir weiterreden. Das Geile ist, KandidatInnen sind am Ende des Tages doch auch Menschen. Und die finden das mega gut, wenn ihre Zeit sinnvoll investiert ist und wenn sie nicht im 3. Gespräch zum 17. Mal das Gleiche gefragt werden oder das Ganze noch ad absurdum geführt wird mit, führ mich doch nochmal durch deinen Lebenslauf. Ich war ja beim ersten Gespräch nicht mit dabei. Ne? Dann sind wir von diesen Situationen komplett mal weg und das hebt uns oder hebt euch dann auch schon wieder von 95% der Recruiting-Welt ab.
Der Prozess, ich den begleiten durfte, hat sich doch keine einzelne bewerbende Person danach geäußert und gesagt, das fand ich jetzt doof, dass ihr so klar wusstet, was ihr sucht. Und es war mal interessant, nicht über meinen Lebenslauf zu sprechen. Es war mal interessant und jetzt kommt ein wichtiger Aspekt, durch eure Fragen die Rolle auch besser zu verstehen. Weil es ist dann ja auch ein Geben. Aber diese 3 Punkte sind definitiv etwas herausfordernder. Meine Empfehlung an alle, die sagen, ich will aber da was ändern, habe aber nicht so viel Zeit. Stellt zumindest die Frage nach der Situation. Es gibt euch neuen Einblick auf die Rolle und versucht mal zumindest 3 gleiche Fragen mit Anforderungsbezug an alle KandidatInnen zu stellen. Weil auch ohne den Rest werdet ihr feststellen, ich kann jetzt wirklich mal A und B und C und D zur Rolle, die ich habe, und miteinander vergleichen. Weil wenn jede Situation, wo der eine Person sitzt, sehr unterschiedlich ist, nehmt ihr auch andere Informationen von den Individuen wahr. Wie wollt ihr das miteinander vergleichen? Lebensläufe sind ja nun mal sehr unterschiedlich und das ist dann keine gute Frage. Ja. Und während ich das sage, kommen wir auf den letzten, den +1 Basic aus meiner Sicht, und das ist Transparenz. Da mache ich immer ganz gern das Beispiel mit einer Bestellung bei Amazon. Warum? Wenn ich was bei Amazon bestelle, kann ich die Uhr nachstellen, dass das in 1, manchmal 2 Tagen auf meinem Tisch liegt. Wenn etwas 3 Tage braucht, um bei mir zu landen, bin ich schon, was ist denn jetzt los? Warum? Erstens, warum weiß ich das nicht vorher? Aber auch das passiert bei Amazon nicht. Die sagen einem immer, was, wann passiert und warum. Wir sind also in einer Welt, wo Transparenz zu einer Dienstleistung, die ich einfordere, recht gut vorhanden ist in fast allen anderen Bereichen. Im Recruiting schmeißt man sich in irgendein Nimbo, wo man nicht weiß, was als nächstes passiert. Und das ist ein Zustand, der Unwissenheit und Ungewissheit auslöst. Und das ist für Menschen immer, immer unangenehm. Das ist etwas, denkt an private Situationen, wo ihr im Ungewissen gelassen wurdet. Es fühlt sich nie gut an. Genau das Gleiche passiert bei Bewerbungen. Und wenn ihr es schafft, die Transparenz hochzuhalten, dann müsst ihr auch nicht zwangsweise nur schnell sein. Schnelligkeit ist nicht die Lösung von allen Recruiting-Themen. Du kannst sehr schnell sein und trotzdem schlechte Entscheidungen treffen oder die falschen Leute einstellen oder überfordert sein. Normalerweise aber, wenn du schnell bist, bist du immer transparent. Das geht damit einher, weil wenn du schnell sein willst, musst du den Leuten auf der Gegenseite ja sagen, wir planen das, das und das in recht kurzer Abfolge, hast du Zeit dafür. Nutze doch bitte dieses Mindset, nenne ich das jetzt mal, der Schnelligkeit und transferiere es auf deinen stinknormalen Prozess und sei da transparent. Wenn du langsam bist aus gewissen Gründen, sag den Leuten, wann was passiert und halte dich dran. Und wenn es nicht möglich ist, sich daran zu halten, dann sei darüber transparent. Ich drehe mich ein bisschen im Kreis, aber da draußen auf dem Markt ist häufig so viel Fragezeichen, was passiert mit mir eigentlich, nachdem ich mich beworben habe. Und du musst nicht schnell sein, wenn du transparent sein kannst. Das ist manchmal recht simpel.
Und Transparenz bedeutet jetzt auf die Spitze getrieben nicht, dass es bei euch funktioniert bei einer E-Mail-Bewerbung, dass der Kandidat, die Kandidatin automatisch eine Eingangsbestätigung bekommt. Das ist richtig und wichtig. Aber wenn dann da drin steht, wir melden uns in den nächsten 2 Wochen, dann tut das bitte auch. Aber wenn da drin steht, wir melden uns as soon as possible, dann macht das auch. Wie ihr das machen wollt, weiß ich nicht, weil da steckt ja wieder wenig Klarheit drin, ne? Aber das, was wir brauchen, ist, sage, was du tust und tue, was du sagst. Und das ist ja Transparenz in reinster Form, ne? Und da tun wir uns insgesamt immer sehr schwer, weil wir die anderen Basics halt noch nicht im Griff hatten, ne? Weil wir halt unseren Prozess nicht kennen, weil wir das Commitment nicht aufgebaut haben und dann kommt immer, ja, aber ich kriege doch das Feedback von meinen Führungskräften nicht so schnell, da kann ich dir noch nicht sagen, dass wir uns in 48 Stunden melden. Da habe ich gesagt, merkst du selber was? So ungefähr, ne? Und behandle Bewerbende wie Erwachsene, wir sind's doch auch, ja? Also wo ist, auch das ist keine Raketenphysik, ich verstehe Kommunikation, ist wirklich ein sehr, sehr komplexes Themenfeld und wir sind da auch alle unterschiedlich geprägt und aufgestellt. Für die einen fällt es sehr leicht, für die anderen fällt es nicht so leicht. Das ist alles okay, aber ganz ehrlich, ihr wart doch alle selber auch schon mal auf der anderen Seite der Macht, so ungefähr, ja. Also als jeder von uns hat eine Situation als Bewerbender. Also bei mir war es damals in der Ausbildung, es war auch im Vorfeld, als ich mit Arthur diese Idee zu diesem Podcast gebaut habe, weil ich da in einer Umbruchphase war. Und ich habe teilweise von Organisationen, ich nenne die natürlich nicht, möchte nicht auf den Füße treten, von denen habe ich bis heute noch keine Rückmeldung auf meine Bewerbung. Die gehen dort mit meinen Daten auch nicht sorgsam um. Ja, also auch da, Transparenz bedeutet im Umkehrschluss auch Professionalität. Und mit Transparenz transportiert ihr auch eure Unternehmenskultur. Und wenn ihr nun mal ein richtig fetter Tanker seid und es dauert tatsächlich echt 14 Tage, bis ihr irgendwo ein Commitment, eine Zusage von eurem Betriebsrat bekommt, ja meine Güte, dann dauert es fucking 14 Tage. Aber was ist denn das Problem, das den Kandidatinnen auch mitzuteilen? Wenn die dann sagen, ja Mai ist dann halt so, dann könnt ihr vielleicht schon eine erste Tendenz entwickeln, dass das durchaus kulturell auch passen kann. Ne? Wenn dann jemand so wie ich kommt und sagt, nee, in den 14 Tagen habe ich 17 andere Jobangebote, bin ich vielleicht nicht die richtige Person, um es überspitzt zu formulieren. Ne? Aber deswegen, ich glaube auch, dieses Plus-Eins, Arthur, diese Transparenz in der Kommunikation, dann erübrigen sich so viele Problemstellungen auch wenn ich daran denke, das Recruiting-Game ist schon anstrengend. Ne? Am Ende des Tages gewinnt genau eine Person und ganz viele andere gucken in die Röhre und dann wird halt auch nicht sauber abgesagt. Aber das ist tatsächlich dann auch nochmal, hatten wir auch schon in unserer ersten Staffel, ist auch Stoff für weitere Episoden. Wenn ich da transparent bin und den Leuten dann auch am Telefon sage, hey, es hat nicht geklappt, weil, die Leute sind so, die allermeisten, 95% sind so unendlich dankbar und das Feedback ist meistens, hey, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass du dich jetzt nochmal bei mir meldest, Stefan, aber hey, danke dafür. Schade, dass es nicht geklappt hat, aber wir können ja im Austausch bleiben. Ne? Also es ist eigentlich immer das Gleiche und deswegen ist tatsächlich dieser Plus eins, dieser Transparenzgedanke ist so dermaßen unterschätzt und entscheidend, das macht irgendwann auch einfach und nur Spaß, wenn man transparent ist.
Ich,
ne?
Ich unterstreiche das alles, was du gesagt hast, für mich, um vielleicht nochmal den Abschluss zu kriegen zur heutigen Folge und zur Grundaussage am Anfang zurückzukommen. Wenn du diese vier Grundlagen wirklich lebst, hebst du dich von 95% des Marktes ab. Ganz krass formuliert würde ich sogar sagen, dass wenn du deinen Fokus auf die Basics im Recruiting legst, du dir Employer Branding ersparen kannst. Employer Branding kann ja auch teuer sein. Ich sage jetzt nicht, dass man das nicht machen sollte. Nichtsdestotrotz kann es sich lohnen, sich auf diese Grundlagen zu fokussieren. Also was meine ich? Den eigenen Recruiting-Prozess absolut im Griff zu haben und die Durchlaufzeiten zu kennen und sehr klar darüber zu sein. Punkt 1. Durch diese Klarheit Commitment beim Fachbereich und bei allen relevanten Stakeholdern zu erzeugen. Und das heißt Verbindlichkeit in ich nehme mir Zeit dafür. Und mir ist das wichtig. Wenn du dann noch ein strukturiertes, objektives Auswahlverfahren aussetzt durch eignungsdiagnostische Maßnahmen, hast du die Möglichkeit, über all diese Themen absolut transparent zu sein. Du kannst ihnen sagen, so lange dauert jeder Schritt, lieber Bewerbender. Der Fachbereich spricht dann und dann mit dir. Wir haben das fest in den Kalendern. In den Auswahlverfahren zu sagen, wir planen genau das jetzt aus dem Grund. Achte darauf, wir wissen und wir wollen gewisse Dinge herausfinden. Das Gute für dich, lieber Kandidatin, ist, Nachgang bekommst du Feedback, woran es dann auch gescheitert ist. Und wenn du das schaffst und so transparent darüber sein kannst, hebst du dich so stark ab von allem, was da draußen passiert, dass die Leute anfangen werden, darüber zu reden. Die werden sagen, hey, bei denen wurde ich tatsächlich sehr, sehr gut behandelt. Die wussten zu jedem Zeitpunkt, was passiert als nächstes. Die wussten, was sie suchen. Die haben transparent mit mir kommuniziert. Links und rechts, liebe Kollegen, liebe Freunde, wenn ihr was sucht, was zu euch passt, bewerbt euch da. Das war Weltklasse. Und so viel Positivität, die da rauskommt, das spricht sich rum. Und es zeigt aber wiederum, die Basics konstant umsetzen ist etwas, was dich hundertprozentig von allen abheben kann. Das ist nicht sexy, das ist nicht fancy. Aber wenn du es tust, wenn du es umsetzt, funktioniert das und du schaffst vor allem eine einzige Sache als Unternehmen oder Recruiterin. Du bleibst in Erinnerung.
Ja. Ja, die Leute erinnern sich an dich, weil es die anderen 95% eben nicht machen. Und du sagst es, ich bin da auch voll bei dir. Das ist dann wirklich, das ist Brandmarke, ne? Das ist dann wirklich, du brandest über den Recruiting-Prozess die Marke deiner Firma, ohne dass du großartige Employer-Branding-Projekte machen musst oder aus dem Boden stampfen musst, weil du einfach am Ende des Tages so bist, wie du bist. Und das wollen die allermeisten Menschen, wollen genau das. Der Drang ist danach, genau mit solchen Menschen dann auch zusammenzuarbeiten, weil wir mittlerweile auch in einer Phase sind oder in einer Zeit, wo sehr, sehr viele Menschen gut einordnen können, was jetzt fancy ist, was Shishi ist und was auch mehr Schein als Sein ist. Also mit den vier Grundlagen, mit den 3+1 Basics, bist du beim Sein und ja, nicht beim Schein.
Eine wundervolle Auftaktfolge geworden, wie ich finde, die ist ein bisschen länger jetzt auch nochmal. Uns war es aber heute wichtig, unsere vier Fehler einzuflocken in den Boden und zu sagen, das sind die Basics, davon reden wir. Und wir wollen uns das in dieser Staffel vornehmen, immer wieder zusätzliche Informationen pro Basic einfließen zu lassen. Was kann man wie tun, um dort noch besser zu werden? Wo sind vielleicht noch Schritte hinter den Schritten? Damit ihr einfach guten Background bekommt, was kann ich eigentlich pro Basic tun in meiner individuellen Arbeit oder Organisation? Uns ist wichtig, wenn ihr jetzt zugehört habt und gesagt habt, diese Sache von dem, was ich gehört habe, da würde ich gerne Vertiefung hören. weil das habe ich jetzt noch nicht so gut verstanden. Oder anders, ich habe es verstanden, will aber genau wissen, was passiert als nächstes oder wie mache ich das. Dann kommt auf uns zu, schreibt uns einen Kommentar und gebt uns die Themen mit. Wir gehen da gerne drauf ein. Und das wird ein spannendes Projekt, diese 42 Folgen, die wir uns vorgenommen haben. Einfach weil unser Ziel ist, am Ende des Jahres, dass gesagt werden kann, wir haben die Basics eingestampft in dieser Folge und sie konstant weiter verfolgt über das ganze Jahr. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, Stefan.
Ich glaube, wir haben, Arthur, ein fantastisches Fundament gebaut. Da geht mein Herz als Architekt, ich weiß, dass ich keiner bin, aber im HR dann vielleicht jetzt doch schon. Also mein HR-Architektenherz geht voll auf mit diesen vier Grundlagen. Und es ist am Ende des Tages ja auch kein reiner Selbstzweck, ne? Also, und man muss auch tatsächlich gar nicht so viel dazu machen, ne? Das hatten wir auch schon in einer Episode. Das ist mir nochmal wichtig. Man muss jetzt nicht tagelang Workshops machen dafür oder so. Dieser Podcast ist eine super Startrampe, um diese Themenfelder reinzukommen. Und genau das wollen wir auch generieren, dass der Gedankenprozess startet und dass wir uns eben nicht, wie eingangs gesagt, nur auf irgendwelche Trends fokussieren, die aus meiner und unserer Sicht tatsächlich verdammt nochmal nur ablenken, sondern Fokus auf Grundlagen, Fokus auf unsere 3+1 Recruiting Basics.
Freuen uns sehr auf die kommende Staffel. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Wenn du uns was Gutes tun willst, dann hinterlass eine Bewertung bei den gängigen Portalen, Spotify, Apple Podcast, you name it. Das würde uns sehr freuen, um das Thema weiterhin recht hoch ausgespielt zu bekommen, über Kommentare. Und wenn ihr uns kontaktieren wollt, da findet ihr auf den Shownotes unsere Kontakte zu LinkedIn jederzeit. Bis hierhin, vielen, vielen Dank fürs Zuhören in der Auftaktfolge. Und viel Spaß bei den nächsten 41 Folgen in diesem Jahr.
Genau. Danke dir, Arthur. Danke da draußen an alle Zuhörenden. Ciao. Und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Danke.